Ja, ich begrüße Sie recht herzlich im Kaplersalon heute Abend. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin tätig hier in Linz mit meiner eigenen Firma im Bereich Gestaltung und unterrichte an der Kunstuniversität auch Gestaltung und Computeranimation. Bin begeistert von Wissenschaft seit Kindesbeinen an. Zum Wissenschaftler selber hat es nicht gereicht, aber begleiten tue ich es gerne immer wieder und höre gerne was darüber. Darum bin ich hier. Ja, wir werden heute als Thema das erste Mal im Zuge der astronomischen Vorträge etwas über unser Zentralgestirn hören. Hört man interessanterweise eben gar nicht so oft etwas davon. Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich, Herr Universitätsprofessor Arnold Hanselmeier. Herr Hanselmeier ist Universitätsprofessor an der Universität Graz. Er ist dort Leiter der Abteilung für Geophysik, Astrophysik und Meteorologie des Institutes für Physik, an dem er gleichzeitig stellvertretender Direktor ist. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit unserem Zentralgestirn und hat im Zuge seiner Forschungstätigkeiten über 250 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und 7 Bücher veröffentlicht, und davon sind 3 im Bereich der Populärwissenschaft. Ich weiß nicht, ob Sie heute eins da haben. Kann man sicher nachher nachfragen, wenn es genau interessiert. Ja, und seit 2005 ist er Präsident der Joint Organization of Solar Observation, JOSO, Vizepräsident der Österreichischen Astronomischen Gesellschaft und Mitglied der New York Academy of Sciences. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Fachmann haben, der uns mal erzählen kann, was sozusagen im Zentrum unseres Sonnensystems geschieht. Ja, danke.
Okay, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin schon öfters in Linz gewesen, aber ich habe bisher noch nie irgendwie Zeit gehabt, diese wunderschöne Stadt ein bisschen näher kennenzulernen. Leider Gottes ist es auch jetzt sehr knapp, aber ich freue mich sehr, hier bei Ihnen sein zu dürfen, Ihnen etwas erzählen zu dürfen über ein sehr spannendes Thema, nämlich über die Sonne, aber nicht nur über die Sonne, sondern eben auch, welche Auswirkungen gibt es denn von der Sonne auf die Erde, beziehungsweise nicht nur auf die Erde, auf das Klima auf der Erde, sondern eben auch auf den erdnahen Weltraum. Ich werde Ihnen also so eine Art Impulsreferat darüber halten. Falls Sie aber natürlich schon während dieses kleinen Vortrages Fragen haben, falls ich Begriffe verwende, mit denen Sie nichts anfangen können, lade ich Sie natürlich sehr herzlich ein, diese Fragen auch sofort zu stellen. Ja, beginnen wir mit einem besonderen Objekt, mit der Sonne. Sie sehen hier, die Sonne ist ein Stern unter ungefähr 200 Milliarden anderen Sternen. So wie Sie das hier sehen, wir gehören zu einem System, das wir als Galaxis bezeichnen, als Milchstraße bezeichnen. Und diese Milchstraße, wo also die Sonne, das Sonnensystem eben Teil davon ist, wie gesagt, aus 200 Milliarden Sternen bestehend, ist ein sehr großes System, etwa 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Und die Lage der Sonne bzw. die Lage des Sonnensystems ist keine besondere Lage. Wir sind also nicht irgendwie im Zentrum, sondern wir sind zum Glück, muss man auch sagen, das ist ganz wichtig für die Entwicklung des Lebens auf der Erde, in einer Entfernung von ungefähr so 30.000 Lichtjahren vom Zentrum dieser Milchstraße entfernt. Ja, es gibt also viele von solchen Spiralgalaxien. Unsere Milchstraße ist eine Spiralgalaxie. Es gibt also sehr viele von solchen Galaxien. Aber das ist eine Erkenntnis, die also erst so ungefähr 100 Jahre alt ist. Man hat also früher nicht gewusst, dass es außerhalb unserer eigenen Galaxie, unserer Milchstraße, noch weitere Galaxien gibt. Das ist natürlich jetzt nicht ein Bild von unserer Milchstraße, sondern von der Nachbargalaxie, der Andromeda-Galaxie. Gut, gehen wir aber zur Sonne. Was wissen wir über die Sonne? Wie gesagt, die Sonne, der nächste Stern, der einzige Stern, das betone ich immer wieder für Leute, die sich nicht so intensiv mit Astronomie beschäftigen, der einzige Stern, wo wir wirklich Details beobachten können an der Oberfläche. Also alle anderen Sterne sind praktisch so weit von uns entfernt, dass wir diese Sterne auch in den größten Teleskopen nur punktförmig erkennen können. Ja, woraus besteht jetzt unsere Sonne? Ja, zunächst einmal Durchmesser 1.400.000 Kilometer. Das sagt uns vielleicht nicht viel, das ist ungefähr der hundertfache Erddurchmesser. Also wenn die Erde ein Meter groß wäre, wäre die Sonne ungefähr ein Zentimeter groß. Temperatur. Mit der Sonne verbinden wir immer Licht, Wärme, hohe Temperatur. Naja, an der Oberfläche ist es angenehm kühl, 6000 Grad. Aber wenn Sie in das Innere der Sonne gehen, nahe dem Zentrum der Sonne, dort haben wir eine Temperatur von etwa 15 Millionen Grad. Also die Temperatur nimmt sehr stark zu im Inneren der Sonne. Dichte ist nicht besonders groß, 1,4 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, die Sonne ist im Prinzip, wenn man sich das so vorstellen möchte, nichts anderes als ein riesiger Gasball, wo eben dann die Dichte, wenn sie in das Innere der Sonne gehen, zunimmt. Ja, Entfernung Sonne-Erde 150 Millionen Kilometer. Das ist an und für sich jetzt in dem Sinn keine physikalische Größe. Aber natürlich ist es wichtig, denn das bestimmt im Wesentlichen dann, wie heiß es auf der Erde wäre. Aber davon werden wir uns später noch genauer unterhalten. Solarkonstante, das ist der Wert, was bekommen Sie quasi an Energie von der Sonne? Sie bekommen 1,36 Kilowatt Leistung eigentlich pro Quadratmeter. Aber bitte planen Sie Ihre Solaranlage nicht nach diesem Wert, dann werden Sie also nie ein warmes Wasser haben oder es wird nur lauwarm werden. Denn dieser Wert gilt nur bei einem senkrechten Einfall der Sonnenstrahlen. Und außerdem gerechnet für außerhalb der Erdatmosphäre. Also in Wirklichkeit sind es natürlich viel weniger, also ein Drittel oder sogar noch weniger. Gut, so würde also jetzt unsere Sonne im Schema aussehen. Sie sehen also, es gibt da im Inneren einen Kern der Sonne. Wir definieren den Kern einfach so, das ist derjenige Bereich, wo die Energie der Sonne erzeugt wird. Ja, und die Sonne erzeugt ja sehr, sehr viel Energie. Diese Energie wird also im Kernbereich erzeugt, wird dann an die Oberfläche transportiert. Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich diese Energie, die im Kernbereich erzeugt wird, an die Oberfläche? Ja, zunächst einmal ist es ein Energietransport durch sogenannte Strahlung. Das heißt, es werden also energiereiche Strahlen freigesetzt. Die werden dann immer wieder absorbiert, reemittiert mit anderen Atomen. Und dann sehen Sie ja hier angedeutet, in einer Tiefe von ungefähr 200.000 Kilometern, unterhalb der Oberfläche der Sonne, da gibt es eine andere Art des Energietransportes, das kennen Sie alle, das ist der Energietransport durch Konvektion. Ja, das heißt, heißes Gas steigt auf, kühlt sich ab, sinkt wieder nach unten und das Ganze geht wieder von vorne los. Das ist der Energietransport durch Konvektion. Das können wir auch direkt beobachten. Ja, wenn Sie die Sonne beobachten, dann sehen Sie, dass die Oberfläche der Sonne also nicht irgendwie völlig homogen ist, sondern dass es da Strukturen gibt. Wir nennen das die Granulation. Das sind also solche konvektive Zellen. Vielleicht nur ein Detail dazu am Rande. Es dauert für ein Photon, also für ein Energieteilchen sozusagen, das jetzt bei der Kernfusion freigesetzt wird, dauert es ja einige hundert Jahre. 1000 Jahre, bis es wirklich an die Oberfläche der Sonne gelangt. Das heißt, das, was wir jetzt als Sonnenenergie sehen oder beobachten oder was wir empfangen als Sonnenenergie, als Strahlung von der Sonne, was von der Oberfläche ausgestrahlt wird, wurde vor einigen hunderttausend Jahren im Inneren der Sonne tatsächlich produziert. Also rein theoretisch könnte es jetzt sein, dass im Inneren der Sonne keine Energieproduktion mehr stattfindet durch Kernfusion, sondern dass wir das eben nur so sehen. Das ist also nur ein lustiges Detail am Rande. Sie sehen hier noch die Sonne im Vergleich mit den 5 größten Planeten, der 8 großen Planeten im Sonnensystem, also Jupiter, dann ein Saturn mit dem leicht sichtbaren Ring, dann Uranus und Neptun und das kleine Pünktchen unterhalb des Jupiters, das wäre die Erde. Also nur, damit wir sehen, noch einmal den Größenvergleich. Sie sehen auch die Sonne fast im Normalzustand, würde man sagen. Sie sehen, die Sonne ist an und für sich schon ein aktiver Stern. Es gibt also hier gewaltige Vorgänge auf der Sonne. Es wird Materie abgestoßen, Eruptionen und so weiter. All das findet statt. Ja, die Sonne ist ein Durchschnittsstern, steht hier, stimmt nicht ganz, aber lassen wir das einmal so stehen, abgesehen vom Rechtschreibfehler. Aber die Sonne ist in ihrem besten Alter etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Und ich darf Sie beruhigen, es wird also noch etwa weitere 4 Milliarden Jahre in etwa mit dieser Energie strahlen. Gut, Sonne, ein aktiver Stern. Was Sie hier sehen, sind Sonnenflecken. Wenn Sie momentan zur Sonne blicken, sehen Sie keine Sonnenflecken. Die Sonne befindet sich im Minimum ihrer Aktivität. Es gibt also diesen 11-jährigen Aktivitätszyklus der Sonne. Es gibt da noch weitere Zyklen. Momentan ist also die Sonne nicht sehr aktiv, aber wenn sie eben aktiv ist, dann gibt es eben diese Sonnenflecken. Es gibt noch andere Erscheinungen der Sonnenaktivität, zum Beispiel Flares. Da leuchten also große Gebiete der Sonne auf. Es wird sehr viel Energie freigesetzt innerhalb kurzer Zeit, die viele 100 Millionen von Wasserstoffbomben entsprechen würde, wenn man das so umrechnet. Protuberanzen, also Materie, die ausgeworfen wird. Coronal Mass Ejections, das sind also wirklich Materieteile, die dann auch in Richtung Erde gelangen können, den Sonnenwind und so weiter. Also die Sonne ist ein aktiver Stern, allerdings dürfen Sie das keinem Astronomen erzählen. Der würde sofort sagen, das stimmt nicht, die Sonne ist eigentlich ein sehr ruhiger Stern, denn würden wir unsere Sonne in einer Entfernung von einigen Lichtjahren sehen, dann würde uns das gar nicht auffallen, dass die Sonne wirklich aktiv ist. Also von dem her ist die Sonne eher ein ruhiger Stern. Es gibt also Sterne, die sind viel aktiver als unsere Sonne. Gut. Ja, das Geheimnis der Sonnenaktivität sind Magnetfelder. Was Sie hier sehen, das ist eine Computeranimation. Sie sehen hier magnetische Feldlinien, die vom Inneren jetzt an die Oberfläche gelangen, die die Oberfläche der Sonne quasi durchstoßen. Und an diesen Feldlinien, da sehen Sie jetzt, wo die austreten, gibt es diese dunklen Punkte. Das sind jetzt eben die Sonnenflecken. Und Sie sehen die loopförmige Struktur dieser Sonnen, also dieser Magnetfelder um die Sonnenflecken herum. Und diese Magnetfelder, die behindern jetzt den Energietransport aus dem Inneren der Sonne an die Oberfläche. Und darum ist es quasi in den Sonnenflecken um etwa 1000, 1500 Grad kühler als in der umgebenden Oberfläche der Sonne in der Photosphäre, die etwa 6000 Grad heiß ist. Also Geheimnis der Sonnenaktivität besteht im Prinzip darin, dass sie dauernd eine Umwandlung haben von magnetischer Energie in kinetische Energie und so weiter. Ja, hier sehen Sie also jetzt Aufnahmen, die zeigen, wie sich jetzt die Flecken um die Sonnenscheibe herum bewegen. Natürlich sind die Flecken verankert, das heißt, die Sonne rotiert. Und Sie sehen also, wie sich die Flecken im Laufe einer solchen Sonnenrotation entwickeln. Aus diesem Bild könnte man also sehr viel Physik ableiten. Zum Beispiel, was Sie deutlich sehen, ist, dass die Sonne in der Mitte heller erscheint als am Rande. Das nennen wir die Mitte-Rand-Variation. Und das kann man sehr leicht erklären. Sie sehen nämlich, wenn Sie in die Mitte der Sonnenscheibe blicken, ein bisschen tiefer hinein in die Atmosphäre der Sonne. Und wenn Sie zum Rand hinblicken, sehen Sie also in etwas höhere Schichten. Und das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass eben die Temperatur sehr stark zunimmt, wenn ich eben jetzt in die Sonne hineinblicke, also in tiefere Schichten der Sonne hineinblicke. Gut. Man kann diese Vorgänge auf der Sonne, wie gesagt, mit Magnetfeldern erklären. Nur woher kommen diese Magnetfelder? Das ist mal die eine Frage, nicht? Also warum ist die Sonne überhaupt magnetisch? Ich habe früher gesagt, die Sonne ist im Prinzip ein Gasball. Das heißt, woher kommen Magnetfelder? Jetzt, wenn wir uns an die Physik erinnern, Magnetfelder entstehen entweder dadurch, dass ich halt jetzt so von vornherein ein Magnetfeld gegeben habe, oder es sind Ströme, die fließen. Ja, wo fließt jetzt auf der Sonne ein Strom? Naja, ganz einfach, Sie haben sehr hohe Temperaturen. Ich hoffe, ich bin das nicht. Sie haben sehr hohe Temperaturen und durch diese hohen Temperaturen ist das Gas ionisiert. Das heißt also, die Atome, hauptsächlich Wasserstoffatome, auch Helium, haben eben keine Elektronen mehr, sondern sind eben nur mehr in Form von Ionen da. Sie haben also geladene Teilchen, die strömen. Und das ist nichts anderes als ein Strom, und um einen Strom herum bauen sich Magnetfelder auf. Und was wir also hier in dieser Animation gesehen haben, ist, man kann also jetzt diesen Aktivitätszyklus der Sonne dadurch erklären, dass ein Magnetfeld, das zunächst einmal von Nord nach Süd geht, wie man das von einem normalen Magneten her gewohnt ist, dass sich diese Magnetfelder aufwirbeln aufwickeln praktisch am Äquator der Sonne und dann entstehen eben sehr komplexe Strukturen und dann gibt es einen Mechanismus, dass sich eben das Magnetfeld nach 11 Jahren wieder umkehrt und damit ist dann der Aktivitätszyklus der Sonne geschlossen. Also im Groben verstehen wir schon, weshalb die Sonne eben diesen 11-jährigen Aktivitätszyklus zeigt. Sie sehen das auch hier. Es ist an und für sich das Dümmste, was man machen kann, die Sonnenaktivität dadurch zu messen, indem man die Sonnenflecken zählt. Warum? Weil das natürlich sehr stark vom Teleskop abhängig ist, nicht? Also wenn Sie ein besseres Teleskop haben, sehen Sie mehr Flecken. Es hängt ab, ob der Beobachter gut ausgeschlafen ist oder weniger gut ausgeschlafen ist. Es hängt von der Erdatmosphäre ab und so weiter. Trotzdem macht man das auch heute noch. Der Grund ist, man macht das halt schon seit etwa 400 Jahren, nicht? Das ist eben, wird auch heute noch verwendet. Ja, was Sie hier natürlich an dieser Kurve schon deutlich sehen, ist, dass die einzelnen Maxima nicht immer gleich hoch sind. Ja, es hat also Perioden gegeben, wo also das Maximum sehr hoch war, vor 1960 zum Beispiel, also eine sehr, sehr hohe Sonnenaktivität und zum Beispiel also Maxima, die deutlich weniger ausgeprägt sind. Momentan sieht es also so aus, wenn man das jetzt weiter verfolgt, wir haben also Prognosen gemacht, wie wird sich die Sonnenaktivität weiterentwickeln, also wir rechnen damit, wir sind momentan in einem sehr langen Minimum, sehr flachen Minimum, sehr langen Minimum. Wir rechnen damit, dass das nächste Maximum um 2013, wahrscheinlich wird es sogar 2014 werden, kommen wird, also ein relativ steiler Anstieg zum Maximum, aber es wird das nächste Maximum deutlich schwächer ausfallen als das vergangene und das vergangene ist auch wieder schwächer gewesen als das vorige. Also scheint momentan die Kurve etwas nach unten zu gehen.
Darf ich da ganz kurz bitte, gerne. Aktivität heißt jetzt in diesem Sinne, also wirkliche sozusagen verstärkte Energieausbeute, mhm, oder bezieht sich das jetzt wirklich rein auf die, aufs Auftauchen von Magnetfeldern und Sonnenflecken?
Ja, also Aktivität, wie gesagt, am einfachsten beobachtbar ist es eben durch diese Sonnenflecken, aber mit diesen Sonnenflecken verbunden sind natürlich auch weitere Phänomene, wie Sie das hier zum Beispiel sehen. Jetzt, Sie sehen also hier jetzt in den äußeren Schichten der Sonne strömen also gewaltige Plasmawolken weg. Wir nennen das Coronal Mass Ejection, also ein koronaler Massenauswurf. Und dieses Plasma kommt zur Erde und die Frequenz dieser Massenauswürfe nimmt natürlich deutlich zu mit der Zahl der Sonnenflecken. Also es ist alles miteinander verknüpft. Mhm. Und natürlich auch dann die Strahlung, zum Beispiel die Strahlung im kurzwelligen Bereich, die Anzahl der abgestoßenen, geladenen Teilchen und so weiter. Was Sie hier sehen, zum Beispiel sieht man hier sehr deutlich, dass also im Zuge eines, ich werde es noch einmal starten, dass im Zuge eines solchen Ausbruches jetzt auch eben geladene Teilchen freigestoßen werden. Sie sehen, das Bild ist momentan noch sehr rein. Ja, wir zoomen also da hinein, das sind jetzt mehrere Aufnahmen, das wäre jetzt die Sonne. Wir haben hier ein aktives Gebiet, wo Röntgenstrahlung freigesetzt wird und so weiter. Aber plötzlich sehen Sie jetzt so ein Rauschen im Bild, das also jetzt zum Schluss ganz deutlich herauskommt. Ja, und dieses Rauschen, das man im Bild sieht, das sind einfach jetzt diese geladenen Teilchen, die von der Sonne tatsächlich zum Detektor, in dem Fall ist es eben der Sonnensatellit SOHO, gelangen und die halt dann das Rauschen am Detektor verursachen. Also es ist sozusagen wirklich die geladenen Teilchen, die wir hier haben. Ja, wir würden uns heute wahrscheinlich nicht über diese Thematik unterhalten können, wenn wir diesen Ausbrüchen auf der Sonne ungeschützt ausgesetzt werden. Wir sind also abgeschirmt auf der Erde, wir sind abgeschirmt vor allem durch unser Magnetfeld, durch das Erdmagnetfeld. Ich habe Ihnen das hier so im Schema aufgezeichnet, wenn Sie also eine Magnetfeldlinie betrachten, diese rote Linie, es würde ein geladenes Teilchen kommen von der Sonne, dann wird dieses Teilchen sozusagen diese Magnetfeldlinie nicht durchstoßen können. Oder kaum durchstoßen können. Wird also abgelenkt und deshalb wirkt eben unser Erdmagnetfeld wie ein Schutzschirm vor diesen geladenen Teilchen von der Sonne. Wir sehen das also hier noch einmal auch in dieser Animation deutlich. Wir sehen also, es kommt jetzt zu einem Ausbruch auf der Sonne, ein koronaler Massenauswurf. Eine Plasmawolke wird weggeschleudert, trifft jetzt hier auf das Erdmagnetfeld. Sie sehen, der Großteil der Teilchen wird also hier abgelenkt. Hinten, im hinteren Bereich des Erdmagnetfeldes, kommt es zu einer sogenannten Rekonnexion und dann schwinden sich Teilchen durch und die verursachen zum Beispiel hier diese Polarlichterscheinungen. diese Nord- bzw. Süd-Lichterscheinungen. Also das ist im Prinzip relativ harmlos, aber sobald Sie natürlich jetzt das Erdmagnetfeld verlassen, haben Sie natürlich diesen Schutz von der Erdmagnetosphäre nicht mehr und sind diesen Teilchen natürlich dann schutzlos ausgeliefert. Und das ist natürlich ein Problem für die bemannte Raumfahrt, insbesondere wenn man halt an weitere Raumfahrtmissionen denken würde, zum Beispiel, was ja geplant ist, was herumgeistert, eben eine bemannte Mission zum Mars. Ja, da werden Freiwillige gesucht, Sie können sich bewerben. Ich würde es Ihnen aber nicht unbedingt empfehlen, weil eben dieser Schutz ja nicht mehr gegeben ist. Also eine Mission zum Mars dauert ungefähr insgesamt 3 Jahre. Also man ist ungefähr 1 Jahr hin unterwegs. Man verbringt ungefähr 1 Jahr auf der Marsoberfläche. Mars besitzt allerdings kein globales Magnetfeld, so wie die Erde. Also es gibt auch hier keinen Schutz. Und dann wieder 1 Jahr in Richtung Erde, wenn alles gut geht. Nicht? Und dazwischen sind sie natürlich jetzt diesen Ausbrüchen mehr oder minder ausgeliefert. Also das ist sicherlich ein Problem. Wir sehen das also hier noch einmal im Schema auch dargestellt. Also das Erdmagnetfeld, das ist eben deutlich zusammengestaucht an der Stelle, wo diese Teilchen jetzt des Sonnenwindes da auftreffen. Da ist das Erdmagnetfeld zusammengestaucht und auf der hinteren Seite ist es dann sehr, sehr weit ausgedehnt, also bis auf mehrere hundert Erdradien ausgedehnt. Ein Teil der Teilchen wird natürlich dann auch eingefangen im Erdmagnetfeld. Das sind dann die Strahlengürtel, die sich um die Erde herum befinden. Also auch das ist natürlich ein Problem für die Raumfahrt. Gut, das wäre also jetzt so eine Aufnahme, wir nennen das Protuberanz auf der Sonne, eine besonders große Protuberanz. Denken Sie noch einmal daran, wie groß im Vergleich dazu jetzt die Größe der Erde ist. Gut, die Sonne strahlt nicht nur im sichtbaren Bereich aus, sie strahlt auch im Röntgenlicht aus. Das wäre eine Aufnahme der Sonne im Röntgenlicht, kann man natürlich nur vom Weltraum aus machen. Die Frage ist natürlich jetzt, beeinflusst die Sonne unser Klima? Wenn ja, wie stark ist dieser Einfluss? Ist unsere Sonne konstant? Ist die Strahlung der Sonne konstant? Und das ist sozusagen jetzt eine der Hauptforschungsrichtungen der modernen Sonnenphysik. Was Sie hier sehen, sind 2 Kurven. Einerseits die, ein bisschen blöd geschrieben, Helligkeit der Sonne, das heißt also einfach die Gesamtausstrahlung der Sonne. Und andererseits sehen Sie eben jetzt die mittlere Temperatur auf der Erde. Und Sie sehen, dass diese beiden Kurven, naja, so bis 1970, 75 herum recht gut parallel verlaufen. Das heißt, also mit ein bisschen Fantasie kann man sagen, ja, okay, die Temperatur auf der Erde hat zugenommen, aber gleichzeitig ist auch die Sonne heller, sprich heißer geworden. Also man könnte sich sozusagen da hinausschwindeln und sagen, gut, es ist deshalb auf der Erde heißer geworden, weil auch die Sonne heißer geworden ist. Aber beachten Sie, dass ab 1970, 75 herum die Kurven deutlich auseinandergehen. Also da gibt es jetzt keine Ausrede mehr, das ist sicherlich der anthropogene Treibhauseffekt. Das kann man also nicht jetzt mit einer Temperaturzunahme oder einer Helligkeitszunahme der Sonne erklären. Bitte. Ja? Ah, ja, genau. Ja, bitte.
Das ist für die, die es im Internet dann nachhören, sowieso schwierig, weil sie das Diagramm nicht sehen, aber ich versuche es mal. Also zwischen 1900 und 1960 steigt ja diese Sonnenhelligkeit auch konstant an.
Ja.
Da hätten ja ungefähr so 5 Sonnenzyklen Platz. Da müssen wir eigentlich erwarten, dass es ein ewiges Auf und Ab ist. Wieso ist das trotzdem ein konstanter Anstieg?
Das weiß man nicht genau. Also es ist völlig richtig, es gibt einen Zyklus, der eben größer ist als diese 11 Jahre. Nicht? Das ist der Gleisberg-Zyklus. Nicht? Das ist bekannt. Aber warum das also jetzt wirklich so ansteigt, also wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube das nicht so ganz, was also hier dargestellt ist. Denn alle Messungen, die man ja da gemacht hat oder die man da eingebunden hat, sind Messungen auf der Erdoberfläche. Und wir sprechen hier von Änderungen, wenn Sie also hier die Zahlenwerte auf der Y-Achse lesen, wir sprechen hier von Änderungen im Subpromillbereich. Und das soll mir mal jemand erklären, wie man das auf der Erdoberfläche wirklich so genau messen kann. Also ich glaube eigentlich nur Messungen, die vom Weltraum aus gemacht worden sind. Und da kann man also jetzt momentan nur sagen, naja, wenn große Sonnenflecken da sind, gibt es einen gewissen Einbruch in der Helligkeit. Insgesamt natürlich, wenn die Sonne aktiver ist, wenn mehr Flecken sind, ändert sich die Sonnenhelligkeit. Aber das ist alles im Promillbereich. Ja, also ich würde diesen Zusammenhang sowieso mit Vorsicht genießen. Aber selbst wenn man das also wirklich glauben würde jetzt, dass diese beiden Kurven parallel verlaufen, ist auch ganz klar, dass das eben seit ja, gut 25, 30 Jahren deutlich auseinanderläuft. Ich meine, es gibt natürlich auch andere, wir nennen das Proxys der Sonnenaktivität, also zum Beispiel die Häufigkeit von bestimmten Isotopen auf der Erde, C14, das wird von der Sonnenaktivität gesteuert. Kommen wir vielleicht später noch einmal genau darauf zurück. Also man kann die Sonnenaktivität auch anhand anderer Daten nachrekonstruieren und das passt auch ungefähr in dieses Bild hinein. Nicht? Aber wie gesagt, so ganz würde ich das eh nicht glauben. Ja, also wie gesagt, Zusammenhang Sonne-Erde ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Sie sehen, wir haben eben jetzt die Möglichkeit, die Sonne in allen Wellenlängenbereichen zu beobachten. Wir sehen also hier Ausbrüche auf der Sonne. Wir sehen hier die Umgebung der Sonne. Sie sehen also, wie die Sonne hier weiter wandert. Das sind also Venus und Merkur, die beiden Planeten. Hier hat man kurz die Plejaden gesehen. Hier sieht man also diese Verteilung der Aktivitätsgebiete. Beachten Sie aber, das war 2003. Also momentan ist die Sonne relativ, da passiert nicht so viel. Hier sieht man sogar, wie ein Komet sozusagen da in Sonnennähe gerät. Und hier eben die Sonne in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Das sind also meistens jetzt Wellenlängenbereiche, die man also nicht sehen kann im UV-Bereich, im Röntgenbereich. Und das wurde halt dann später irgendwie eingefärbt. Also die Farben sind jetzt nicht so ernst zu nehmen. Ja, es hat dann ein paar ganz besondere Ereignisse gegeben, wie zum Beispiel dieses Halloween-Ereignis im Jahre 2003, also Ende Oktober, Anfang November, ein gewaltiger Ausbruch auf der Sonne und das hat also dann zu deutlichen Störungen auf der Erde geführt, Störungen im Funkverkehr, Positionsungenauigkeiten bei GPS-Messungen zum Beispiel sind aufgetreten und natürlich eine erhöhte Strahlungsbelastung. Ja, was bedeutet eine erhöhte Strahlungsbelastung? Hat das also irgendwelche Auswirkungen auf das praktische Leben? Man kann sagen, wenn Sie einen Transatlantikflug antreten, also Europa, USA, zu Zeiten sehr hoher Sonnenaktivität, dann setzen Sie sich ungefähr einer Strahlungsbelastung aus, die 1 bis 2 der Strahlungsdosis entspricht, die man also bei einem normalen Bruströntgen empfangen würde. Das ist jetzt vielleicht für einen einzelnen Passagier nicht besonders viel, nicht? Aber wenn Sie das natürlich berufsmäßig betreiben, also Pilot sind oder Stewardess und so weiter, dann kann das natürlich schon ein Problem sein und deshalb möchte man natürlich auch hier über diese Vorgänge genauer Bescheid wissen, wenn also es zu einem großen Ausbruch auf der Sonne kommt, dass man vielleicht eben gewisse Flugrouten ändert. Das Problem ist natürlich ein wirtschaftliches. Nicht? Das ist auch klar, also man versucht halt diese Änderungen möglichst gering zu halten. Ja, wir sehen hier nur einige Zahlenwerte, die vielleicht noch interessant sind. Also wie gesagt, die Solarkonstante, der Energiebetrag, die Strahlungsleistung, die wir von der Sonne bekommen, diese 1360 Watt pro Quadratmeter. Die Erde hat ein Rückstrahlungsvermögen, wir nennen das auch Albedo. Das ist klar, je mehr die Erde, die Erdoberfläche zurückstrahlt oder auch die Wolken zurückstrahlen, desto weniger Energie wird natürlich aufgenommen. Das kennen wir vom Winter, wenn es also geschneit hat und es ist eine sternenklare Nacht, dann wird es extrem kalt, weil eben hier das wenig aufgenommen hat. Sie sehen aber, wenn man zum Beispiel diese Albedo, dieses Rückstrahlungsvermögen der Erde um 1% ändern würde, sprich es gibt zum Beispiel mehr Bewölkung oder es ändert sich die Eisoberfläche der Erde, also nur um 1% ändern würde, dann würde das 1 Watt pro Quadratmeter entsprechen. Ja, im Vergleich jetzt zu diesen 235 Watt, die wir von der Sonne auf der Erdoberfläche bekommen. Oder Sie sehen, der Effekt, den man hat, aufgrund der Zunahme von CO2, von Kohlendioxid, seit 1750 bis heute etwa, das entspricht 1,5 Watt pro Quadratmeter. Also Sie sehen, dass man ein bisschen von diesen Größenordnungen her das weiß. Und wie gesagt, die Änderungen, die wir momentan von der Sonne kennen, also um welchen Betrag ändert sich die Helligkeit der Sonne, das ist auch alles in diesem Bereich von etwa 1 Watt pro Quadratmeter. Also Klima ist natürlich ein sehr komplexes Phänomen. Ne? Das heißt, wenn ich also irgendwo einen Parameter ändere, dann kann das natürlich sehr, sehr katastrophale Auswirkungen insgesamt haben. Das ist natürlich auch klar. Gut, wir haben also natürlich es mit Strahlungsschäden zu tun, die halt auftreten können, die natürlich auch ein Problem für die bemannte Raumfahrt sind. Strahlungsschäden lassen sich nicht vermeiden, denen sind sie auch ausgesetzt, wenn sie sich zum Beispiel in der ISS befinden, weil natürlich die Strahlung, die wird ja nicht jetzt abgeschirmt durch das Magnetfeld der Erde. Das sind ja keine geladenen Teilchen, sondern das geht natürlich durch UV-Strahlung, Röntgenstrahlung und das führt natürlich jetzt zu den entsprechenden Schäden in der DNA-Struktur und dann natürlich im schlimmsten Fall kann das zu Krebs führen. Ja, wir haben hier einige Effekte, das ist vielleicht nicht so interessant. Vielleicht sollte ich das noch am Ende erwähnen jetzt, damit es nicht so lang wird jetzt, meine Ausführungen. Es hat im August 1972 einen Ausbruch auf der Sonne gegeben, den man also beobachtet hat, ein Flare, wie wir das nennen, also ein energiereicher Ausbruch. Um 6.20 Uhr wurde das Ganze beobachtet und Sie sehen, um 13 Uhr ist bereits die Strahlungsbelastung so groß gewesen, dass das 30-Tage-Limit für die Haut und für die Augen überschritten hat. Es gibt also von der amerikanischen Gesundheitsbehörde festgesetzte Limits, wo man ihm sagt, mehr darf nicht sein, wenn sich ein Astronaut dort befindet. Ja, und Sie sehen um 14 Uhr, also eine Stunde später, schon das 30-Tage-Limit für die blutbildenden Organe und das jährliche Limit für die Augen. Also die Augen sind besonders empfindlich dafür, das jährliche Limit auch für die Augen. Dann eben 15 Uhr das jährliche Limit für die Haut, 16 Uhr jährliche Limit für die blutbildenden Organe, Karrierelimit für die Augen überschritten und um 17 Uhr sprechen wir, ich meine, das ist jetzt abstrakt, sprechen wir eigentlich von einer tödlichen Strahlungsbelastung. Es hat zu diesem Zeitpunkt, August 1972, das war noch zu Zeiten des Apollo-Mondlandeprogramms, aber zu diesem Zeitpunkt hat es eben keine bemannte Raumfahrtmission gegeben. Das heißt, man hat das jetzt so nachrekonstruiert, aber wenn das gewesen wäre, wäre das eine tödliche Strahlungsbelastung für Astronauten gewesen. Das ist natürlich ein Problem, mit dem er hier konfrontiert ist und die einzige Möglichkeit, sich dagegen zu schützen, wenn man zum Beispiel eine Mondbasis betreibt, ist, dass man sich halt eingräbt unter der Mondoberfläche und dadurch dann eben diese Schädigungen minimiert. Das Problem ist ja, wenn diese Strahlung jetzt auf die Außenhaut eines solchen Raumschiffes trifft, dass es dann Sekundärteilchen freigesetzt werden und die unter Umständen sogar noch schädlicher sind als die ursprünglichen Teilchen. Ja, und es geht natürlich auch weiter. Satelliten sind natürlich davon betroffen. Zum Beispiel gibt es also Störungen im Funkverkehr. Satelliten können unkontrollierbar werden. Ja, also es gibt dann Unterbrechungen im Funkverkehr. Es gibt Probleme mit der Navigation, mit der GPS-Navigation. Und es gibt sogar Probleme, also es können verstärkte Spannungen auftreten in den Stromversorgungsleitungen auf der Erdoberfläche. Es können also Ströme induziert werden, die elektrischen Eigenschaften der Atmosphäre ändern sich und ähnliche Phänomene kennen wir auch von Pipelines, von Erdölpipelines. An den Schweißnähten kann also verstärkt Korrosion, sprich Rost auftreten, können also dann bersten. Also auch das ist bekannt. Natürlich sind diese Effekte dort besonders groß, wo eben diese Teilchen dann besonders stark hineinkommen. Das ist eben an den magnetischen Polen der Erde der Fall. Ja, all diese Effekte fassen wir eben zusammen unter dem Begriff Space Weather. Und Space Weather, also das Wetter im Weltraum, heißt es einfach, naja, was wir wollen ist, wir wollen eine Art Warnung herausgeben können. Wir wollen also sagen können, ich beobachte auf der Sonne eine bestimmte Magnetfeldkonfiguration und ich kann jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, aha, aufgrund dieser Magnetfeldkonfiguration ist es vielleicht wahrscheinlich, dass es zu einem großen Ausbruch auf der Sonne kommt und das könnte die und die Folgen für uns haben. Da gibt es also schon gewisse Skalen, für die Strahlungsschäden, für die Funkschäden, also für die Funkunterbrechungen, die da entstehen können. Und das wäre sozusagen das Ziel der Sonnenforschung, hier wirklich eine Vorhersage geben zu können, die natürlich interessant ist für alle, die Weltraumfahrt betreiben. Aber Sie sehen, das ist also nicht nur jetzt bemannte Weltraumfahrt, das ist die ganze Telekommunikation, die eben darauf beruht und so weiter. Also das hat schon sehr große praktische Auswirkungen. Das andere jetzt, beeinflusst die Sonne unser Klima, da muss ich mal sagen, zumindest die kurzfristigen Änderungen, die es gibt aufgrund des Sonnenaktivitätszyklus, würde ich sagen, eher nein. Warum? Weil da andere Effekte natürlich auch eine Rolle spielen, weil das Klima ja relativ träge reagiert. Und ein Großteil der Sonnenenergie, die wir bekommen, wird ja gespeichert, zum Beispiel in den Ozeanen. Und das dauert natürlich, selbst wenn die Sonne jetzt etwas schwächer wird, dauert das natürlich dann eine gewisse Zeit, bis das sich wirklich auswirkt. Aber wir kennen natürlich zum Beispiel Perioden mit verminderter Sonnenaktivität, dieses sogenannte Maunder-Minimum zwischen 1645, 1715, wo also praktisch keine Sonnenflecken beobachtet wurden und wo es deutlich kühler gewesen ist auf der Erde. Aus diesem Zusammenhang scheint es wirklich zu geben. Ich glaube, damit wäre ich einmal jetzt mit meinen Ausführungen am Ende und ich lade Sie jetzt ein, Fragen zu stellen, zu diskutieren und so weiter.
Ja, vielen Dank. Also mir werden jetzt so ein, zwei Fragen sozusagen mal in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob es viel Sinn hat, aber kann man irgendwie postulieren, wie oft sozusagen ein massiver Auswurf passiert, wie er zum Beispiel 1972 da gemessen wurde?
Also wie gesagt, das hängt eben ab, in welcher Phase der Sonnenaktivität wir uns befinden. Wenn wir uns am Maximum bzw. knapp nach dem Maximum befinden, sind eben diese Phänomene viel häufiger. Und also ein derartig starker Ausbruch ist eben zu Zeiten des Sonnenaktivitätsmaximums ja, 3 bis 4 Mal im Jahr möglich.
Okay.
Ja, also das ist durchaus möglich.
Ich habe vor ein paar Monaten, wir haben vorher mal darüber geredet, gelesen von einem Bericht, der sich beschäftigt hat mit einem Masseauswurf einer Aktivität, die um 1900, also um die Jahrhundertwende stattgefunden hat, ja. Die sehr viel massiver war als anscheinend alles, was bislang passiert ist, was wir heute beobachten können. Und dort wurde sozusagen festgehalten, dass man sich eben kaum vorstellen kann, was mit unserer hochtechnisierten Gesellschaft passiert, wenn so ein Auswurf auf uns treffen würde. Wie sehen Sie diese Gefahr? Ist die potenziell wirklich gegeben, dass das sozusagen eine massive Bedrohung für die gesamte Infrastruktur auftreten könnte?
Also was man natürlich gelernt hat jetzt aufgrund dieser Untersuchungen, ist, dass man zumindest in den nördlichen Regionen bzw. südlichen Regionen der Erde, wo eben diese Einflüsse besonders wichtig sind, zum Beispiel also diese Stromversorgungsleitungen mit Redundanzen versieht. Das heißt, dass man baut die Transformatoren so, dass die eben schon in der Lage sind, gewisse Überspannungen auch auszuhalten. Also nicht bei jedem größeren Ausbruch jetzt sofort etwas passiert. Aber natürlich, wenn es einen wirklich extremen Ausbruch geben würde, bin ich mir nicht so sicher, ob das also auch nutzen würde. Also es ist sicher vorstellbar, dass also dann große Teile ausfallen könnten, große Teile eben vor allem in den nördlichen Bereichen, also Finnland ist da besonders betroffen, natürlich auch Kanada, Teile Nordamerikas, also das ist durchaus vorstellbar und vor allem ist ja auch das Problem, dass man eben dann diese Technik erneuert, wiederherstellt, das dauert natürlich eine gewisse Zeit und außerdem, wir leben in einer sehr vernetzten Welt, das darf man auch nicht vergessen, das heißt, wenn heute irgendwo weit entfernt von uns etwas passiert, betrifft uns das genauso nicht. Das ist natürlich auch ein weiteres Problem, nicht? Das hier zum Tragen kommt. Also ich würde diese Gefahr schon sehen, aber natürlich, wir haben keine Möglichkeit jetzt sagen zu können, ja, das ist vielleicht beim nächsten Zyklus jetzt möglich, dass so ein extremer Ausbruch stattfindet oder nicht. Das ist ganz klar.
Aber wir sind relativ unvorbereitet eigentlich, trotz allem.
Also wir sind relativ unvorbereitet, das ist richtig.
Also ich habe in diesem Artikel nur damals gelesen, dass es eben Telegrafenmasten ja zu der Zeit schon gab, die irgendwie von Nord-Süd durch Amerika liefen und dass dort so viel Strom induziert wurde, dass der eben dass der Draht angefangen hat, sozusagen abzubrennen und runterzufallen.
Natürlich.
Also und wenn sowas natürlich mit Hochspannungsleitungen europaweit oder amerikaweit passiert, ist es.
Natürlich.
Okay.
Da hat man überhaupt keine Chance.
Also,
vor allem auch die
Satelliten
darf etwas nicht. Satellitenkommunikation, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist.
Wir haben auch kurz im Vorfeld darüber geredet. Könnten Sie vielleicht nochmal, also weil ich denke, also man hat es natürlich jetzt schon auch in den Bildern gesehen, was für gewaltige Potenziale da in der Sonne sozusagen brodeln. Aber können Sie nochmal kurz eine Idee geben, wie viel Energie dort sozusagen in der Sekunde emittiert wird zum Beispiel, also in der Sonne direkt?
Gut, man kann das jetzt in absoluten Zahlen sehen. Ne? Das sind 10 hoch 26 Watt und so weiter. Man kann es aber so vergleichen, wenn Sie die Energieproduktion der Sonne sich anschauen, also die abgestrahlte Energie der Sonne sich anschauen, und zwar die abgestrahlte Energie in einer Sekunde, Und diese Energie jetzt vergleichen mit der Energie, die ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika verbrauchen. Was glauben Sie, wie lange könnten Sie mit der Energie, die die Sonne in einer Sekunde liefert, wie lange könnten Sie da die USA mit Energie versorgen, die ja nicht besonders sparsam sind mit dem Umgang von Energie?
Sind das, wer will wetten?
Sind das Minuten, Stunden, Tage, Jahre, ein Jahrhundert, ein Jahrtausend? Eine Sekunde bitte, das ist wenig. Nicht? Eine Million, sagen Sie. Tausend. Ein paar Millionen schon. Na, es sind 90.000 Jahre. Aber es ist eine unvorstellbare Zahl eigentlich. Nicht? 90.000 Jahre. Nicht? In einer Sekunde 90.000 Jahre.
Ja, wir haben schon die erste. Entschuldigung, können Sie aufs Mikrofon warten, bitte?
Na, na. Ja, aber wie viel Prozent dieser abgestrahlten Energie trifft die Erde überhaupt?
Naja, im Prinzip, es ist klar, das verdünnt sich natürlich nicht. Also wir haben, das ist schon klar. Also ich rede jetzt natürlich jetzt von der Energie, die halt jetzt global abgestrahlt werden hat. Die müsste man natürlich jetzt.
Ja, meine Frage war, wie viel Energie wird in der Sonne produziert und nicht wie viel trifft die Erde?
Klar, ja.
Also.
Naja, es reicht auch.
Entschuldigung, ich hake da nochmal ein. Meine Frage war, wie viel Energie erzeugt die Sonne im Augenblick und nicht wie viel trifft die Erde.
Genau. Ja.
Also es war nicht meine Frage.
Ja,
es war aber trotzdem nicht meine Frage. Ja, ich wollte es nur nochmal betonen. Gibt es von Ihrer Seite jetzt direkt Fragen? Vorne haben wir schon eine.
Ja, ich habe noch eine Frage zu den Eiszeiten. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Sonnenaktivität und den Eiszeiten? Und wenn nicht, wie sind sie dann entstanden?
Also man geht eigentlich heute davon aus, dass die Eiszeiten nicht direkt mit der Sonnenaktivität etwas zu tun haben, sondern dass es sich dabei um Parameter der Erdbahn handelt, die sich ändern. Es ändert sich zum Beispiel also der mittlere Abstand Erde-Sonne mit einer gewissen Periode von 40.000 Jahren. Es ändert sich die Exzentrizität der Erdbahn, also die ist mal mehr elliptisch, mal weniger elliptisch. Und es ändert sich auch die Schiefe, also die Schiefe der Ekliptik sozusagen, nicht? Also die eben die Jahreszeiten bestimmen. Und wenn diese Perioden eben zusammenfallen, dann kommt es eben zu diesen Eiszeiten. Dürfte also nicht unmittelbar mit der Sonnenaktivität etwas zu tun haben. Kann aber natürlich verstärkend wirken. Diese kleine Eiszeit, da nimmt man an, also es hat eben so kurzfristige Fluktuationen.
Ich muss die Frage noch einmal wiederholen, diese kleine Eiszeit, das Maunder-Minimum, scheint doch mit der Sonnenaktivität.
Das scheint mit der Sonnenaktivität sehr gut übereinzustimmen, genau. Und es hat auch mehrere von solchen Minima bzw. auch Maxima gegeben. Es hat ja auch Phasen gegeben, wo es deutlich wärmer gewesen ist als heute. Nicht? Also zum Beispiel Grönland, grünes Land, also das war um 1200 herum war also die Temperatur dort deutlich höher, als sie es jetzt ist. Und da weiß man auch, dass die Sonnenaktivität während dieser Phase auch größer gewesen ist. Das kann man eben anhand dieser Proxys der Sonnenaktivität zum Beispiel Kohlenstoff 14 und so weiter nachweisen.
Ich weiß, es ist lästig, aber wir brauchen es leider wirklich.
Nicht bloß auf die menschliche Kultur, es sind einige Kulturen gerade in dieser Zeit auch ausgestorben oder beziehungsweise untergegangen. Ja,
ja, selbstverständlich, genau, natürlich, das ist ganz klar. Es hat eben immer wieder Klimaänderungen gegeben und diese, unter Anführungszeichen, kurzfristigeren Klimaänderungen, die könnte man schon mit der Sonnenaktivität erklären. Genau. Das würde ich auch so sehen.
Da hinten nochmal Fragen.
Was ist die Rotierungsgeschwindigkeit der Sonne?
Rotationsgeschwindigkeit der Sonne. Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil die Sonne nicht wie ein starrer Körper rotiert. Ja, also wenn Sie sich am Äquator der Sonne befinden, rotieren Sie ein bisschen schneller, in etwa 27 Tagen. Wenn Sie weiter weg sind, geht es also mehr als 30 Tage. Also die Sonne rotiert nicht wie ein starrer Körper, sondern differenziell. Das tun eigentlich alle Objekte, also auch zum Beispiel Jupiter, die eben gasförmig sind, rotieren nicht starr. Und das ist ja auch ganz wichtig für dieses Aufwickeln der Magnetfelder.
Noch eine Frage. Ja? Wie kommt es tatsächlich zu den Überspannungen bei solchen Eruptionen bei der Sonne? Ich meine, die Ursache kennen wir, aber wie schaut das physikalisch aus, dass da die Spannung erhöht wird?
Sie meinen jetzt bei den Stromversorgungsleitungen? auf der Erde. Naja, sie haben im Prinzip dann erhöhte, es ändert sich einfach die elektrischen Eigenschaften der Erdatmosphäre. Die ändern sich dadurch. Und es gibt ja auch so Studien, wo man also zum Beispiel Gewitterhäufigkeit beziehungsweise auch Niederschlagshäufigkeit damit korrelieren kann oder glaubt eben korrelieren zu können, zum Beispiel, dass also wenn verstärkte Ionen, also geladene Teilchen in der höheren Erdatmosphäre sich in der Stratosphäre bilden, dann kann das eben als Kondensationskeim dann auch wirken für tiefer liegende Schichten in der Erdatmosphäre, eben die Wolken in der Troposphäre, und das beeinflusst das dann natürlich.
Und wir haben hier hinten eine Frage und dann hier vorne.
Dann hat er auch eine Frage gehabt.
Wollen Sie zuerst? Dann Sie bitte zuerst.
Ja, noch eine Frage in ähnlicher Form wie der Zusammenhang mit der Eiszeit. Gibt es einen Zusammenhang zum Thema Ozonloch mit der Sonnenaktivität? Ozonloch ist ja sicher nicht nur abhängig von CO2 und NOx, sondern wahrscheinlich auch, weil es ja in Polnähe im Wesentlichen immer auftritt, auch mit der Sonnenaktivität.
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, wodurch wird Ozon überhaupt gebildet? Ozon wird gebildet dadurch, dass eben in der Stratosphäre der Erde, also in Höhen ab etwa 15 Kilometer bis etwa so 40, 50 Kilometer, eben die UV-Strahlung der Sonne sozusagen dafür verantwortlich ist, dass in mehreren Prozessen dieses Ozon gebildet wird. Also dadurch kommt eben die harte UV-Strahlung der Sonne nicht an die Erdoberfläche. Und es ist natürlich ganz klar, wenn sich jetzt dieser Beitrag dieser UV-Strahlung ändert, dann ist auch klar, dass natürlich das Ozon, die Bildung des Ozons sich ändert. Wir wissen das. Zum Beispiel habe ich selber eine Studie mal gemacht, also während dieses Halloween-Ausbruches 2003 ist es zu einer globalen Abnahme des Ozons, nämlich Abnahme. Das ist das Interessante, man würde erwarten, wenn die Sonnenaktivität größer ist, habe ich mehr UV-Strahlung, dann müsste es eigentlich zunehmen, es nimmt aber ab. Und der Grund ist deshalb, weil es zur Bildung von Stickoxiden kommt in der höheren Erdatmosphäre, und das wirkt extrem ozonzerstörend. Also es nimmt sogar das Ozon ab bei erhöhter Sonnenaktivität. Der Zusammenhang jetzt Sonnenaktivität und Ozonloch ist ein sehr, sehr komplexer. Denn man muss sich mal vorstellen, das Ozonloch, das bildet sich ja eigentlich dort, wo man das gar nicht erwarten würde, nicht, wo ja die Verschmutzung am geringsten ist, nämlich an den Polen der Erde. Nicht. Das hängt aber jetzt mit den Strömungen in der Stratosphäre zusammen. Meines Wissens gibt es da keine eindeutigen, wie soll ich sagen, Aussagen. Wir wissen, wenn es also kurzfristige Ausbrüche auf der Sonne gibt, diese Bildung von Stickoxiden und so weiter, aber wie das jetzt langfristig aussieht, ist eigentlich nichts bekannt.
Hängt das nicht mit der Lage des Magnetfelds?
Ja, das Magnetfeld schützt uns ja nicht vor der Strahlung. Wir sprechen ja hier von der Strahlung. Nicht?
Das Wechselwirkung?
Eher nicht. Nein, nein. Das ist wirklich nur die UV-Strahlung. Das sind ja keine Teilchen in dem Sinne, nicht? Sondern es ist wirklich Strahlung. Also damit, das Magnetfeld trägt da eigentlich nichts dazu bei.
Danke.
Bitte.
Jetzt hier bei dem Herrn
eine Frage. Die eine Frage ist jetzt schon beantwortet.
Ja.
Die zweite wäre, wie schaut das aus mit dem Magnetfeld der Erde? Wird das beeinflusst, geschwächt, ja, wenn man wieder Ausbrüche sind?
Ja, also natürlich, es wird das.
Wie ist das Magnetfeld überhaupt?
Ja, das ist natürlich die große Frage, die man gar nicht so genau beantworten kann. Erstens mal nimmt man an, dass für die Bildung des Magnetfeldes der Erde auch wieder so eine Art Dynamoprozess verantwortlich ist. Und wir wissen, also wenn man diese Dynamoprozesse untersucht mit Modellen und so weiter, wissen wir, dass solche Dynamoprozesse oft am Rande eines chaotischen Verhaltens sind. Das heißt, es gibt also dann immer wieder Phasen, wo dieser Dynamo völlig ausfällt, wo eben die Aktivität dann aussetzt und so weiter. Und das wissen wir auch von der Erde. Wir wissen, das Magnetfeld der Erde, es hat Umpolungen gegeben, es hat Phasen gegeben, wo das Magnetfeld der Erde fast ganz verschwunden ist und so weiter. Und dann war natürlich der Einfluss der Teilchen von der Sonne viel größer, als er es eben ist zu Zeiten eines starken Magnetfeldes. Und natürlich, wenn jetzt ein sehr starker Ausbruch auf der Sonne ist, also ein koronaler Massenauswurf, und der tritt jetzt, also die Teilchen treten jetzt in Wechselwirkung mit dem Magnetfeld, dann wird dieses Magnetfeld der Erde zusammengestaucht auf der Seite, die in Richtung Sonne zeigt. Nicht? Und das heißt, es werden dann verstärkt geladene Teilchen auch in Bereiche kommen, die halt relativ nahe bei der Erde sind. Und das hat natürlich schon Einflüsse, ist klar. Oder eben auf der Nachtseite dann kommt es zu einer verstärkten Rekonnexion. Es werden also mehr Teilchen in die Strahlungsgürtel der Erde hinein katapuliert durch diese Rekonnexionsprozesse, also Verschmelzen von Magnetfeldern. Und das ist natürlich dann auch nicht besonders günstig für Satelliten, die sich halt in diesen Bereichen befinden.
Ich habe noch eine kurze Frage zur Zukunft der Sonne.
Ja.
Sie haben gesagt, circa 5 Milliarden Jahre wird sie noch existieren.
Vier ungefähr.
Aber angeblich wird sie schon viel früher ungemütlich, weil sie immer heißer wird und heißer wird. Wie lange geben Sie da der Menschheit noch?
Also die letzte Frage, die kann ich nicht gut beantworten, wie lange ich der Menschheit noch gebe. Es ist schwer zu sagen. Nicht? Also man geht davon aus, also es ist richtig, die Sonne wird immer heller, wird immer heißer. Es wird wahrscheinlich in etwa, naja, die Schätzungen gehen ein bisschen auseinander, von 100 Millionen Jahren bis maximal 1 Milliarde Jahre wird die Erde ein bewohnbarer Planet bleiben. Dann wird es aber wirklich absolut ungemütlich auf der Erde. Die Sonne dehnt sich natürlich dann langsam zum roten Riesen aus. Aber wo auf der Erde der Nachteil ist, ist woanders der Vorteil, nämlich auf dem Mars. Ja? Wir wissen, dass also unter der Marsoberfläche Wasser gefroren ist. Dieses Wasser wird dann durch die heißer gewordene Sonne flüssig und so weiter. Es wird vielleicht die Marsatmosphäre dichter werden und vielleicht wird der Mars dann ein bewohnbarer Planet sein. Zumindest wesentlich bewohnbarer, als er es momentan ist.
Also sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz?
Bitte, ja, also bitte keine Grundstücke auf dem Mond kaufen, sondern auf dem Mars würde ich das machen.
Hier gibt es noch eine Publikumsfrage. Solche Ausbrüche, kündigen Sie die irgendwie an, dass man die vorhersagen kann?
Das ist eben genau das Problem. Nicht? Also wir wollten oder wir möchten eigentlich eine quasi Wettervorhersage machen, was eben auf der Sonne passiert. Wir beobachten die Sonne praktisch rund um die Uhr. Zum Beispiel Graz besitzt das einzige Sonnenobservatorium Österreichs auf der Kanzelhöhe. Das ist in Kärnten gelegen. Und wir sind da eingebunden in ein internationales Netz von Beobachtungsstationen, also die Kanzelhöhe zusammen mit einer Station in Kalifornien, Big Bear Observatory, und dann in China, in Yunnan. Da kann man also die Sonne praktisch rund um die Uhr beobachten und Magnetfelder auf der Sonne beobachten. Und es gibt gewisse Anzeichen, wo ich sagen kann, ja, wenn die Magnetfeldkonfiguration so oder so aussieht, dann ist es vielleicht möglich, dass es zu einem Ausbruch auf der Sonne kommt, aber ganz einfach gesagt, wir sind momentan wahrscheinlich bei der Wettervorhersage auf der Sonne ungefähr da, wo die Meteorologie auf der Erde vor ungefähr 40, 50 Jahren gestanden ist. Also ich traue mir keine Prognose abzugeben, wann der nächste große Sonnensturm sozusagen stattfindet.
Mich persönlich würde noch interessieren, und zwar bei den Magnetfeldern selber. Also das Magnetfeld der Erde selbst wird ja über den Eisenkern sozusagen induziert.
Ja.
Gibt es eine Korrespondenz zwischen den Magnetfeldern selber auch nochmal? Also das heißt jetzt nicht nur, dass sie sich gegenseitig verdrängen, sondern dass die Sonne etwas induziert und damit das Magnetfeld der Erde sozusagen mit mehr Energie oder weniger versorgt? Oder ist das komplett unabhängig voneinander?
Das kann man eigentlich komplett unabhängig voneinander sehen. Also es ist so,
Körper sozusagen noch.
Genau, dass sich das natürlich abschwächt, das ist richtig. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte zu diesen ganzen Schutzschirmen, die eben da sind, ne? Also auf der einen Seite das Magnetfeld der Erde, das uns vor den geladenen Teilchen abschirmt, auf der anderen Seite die Atmosphäre der Erde, die uns eben vor der Strahlung abschirmt, siehe eben Ozon und so weiter. Es gibt noch die sogenannte Heliosphäre. Das ist sozusagen jetzt der Einflussbereich der Sonne, der sich eben jetzt über das gesamte Planetensystem hinweg erstreckt. Und diese Heliosphäre, kann man sagen, ist quasi das in den interplanetaren Raum reichende Magnetfeld der Sonne. Mhm. Das heißt, es kommen eben, wenn die Sonnenaktivität stark ist, kommen also weniger geladene Teilchen der kosmischen Strahlung in das Innere des Sonnensystems. Und das wiederum beeinflusst eben die Bildung von diesen sogenannten kosmogenen Isotopen C14 und so weiter. Mhm. Darum kann man eben daran die Sonnenaktivität danach rekonstruieren.
Also die Aktivität unserer eigenen Sonne verdrängt genau. Strahlungen oder genau. geladene Teilchen
genau,
aus anderen
von
Sternen.
Sozusagen. Aus anderen Sternen, Galaxien, Galaxienkernen und so weiter. Genau. Okay.
Das ist also da hinten gibt es eine Frage.
Ich habe noch mal eine Frage zum Magnetfeld der Erde und zur Vergangenheit. Sie haben ja gesagt, dass es durchaus auch Zeiten gab, wo das Magnetfeld ganz zusammengebrochen ist. Und in dieser Zeit gab es ja wahrscheinlich auch Aktivitäten, Sonnenaktivitäten. Ja. Wie hat die Erde das überstanden? Was wissen Sie dazu oder was vermuten Sie?
Also das war natürlich eine große Frage. Nicht? Wenn Sie sich die Entwicklungsgeschichte der Erde bzw. des Lebens auf der Erde ansehen, dann gibt es 5 große Perioden, wo es zum Massensterben gekommen ist. Wo also innerhalb von ganz kurzer Zeit sehr, sehr viele Tier-, Pflanzenarten ausgestorben sind. Und die letzte große Periode kennen wir alle, das Aussterben der Dinosaurier. Gut, das hat wahrscheinlich mit der Sonne nichts zu tun. Das geht auf einen Asteroideneinschlag zurück, aber es hat auch in der Vergangenheit solche Perioden gegeben. Was man aber heute weiß, man kann das sogar am Computer simulieren, dieses Umpolen des Magnetfeldes der Erde, ist, es stimmt zwar, dass dieser Dipol, also Nord- und Südpol, verschwindet dabei. Also die Erde hat dann in dem Sinn keinen magnetischen Nord- und Südpol mehr, aber sie hat dann sogenannte Multipole. Das heißt, es verschwindet dann doch nicht ganz. Es gibt zwar jetzt keine ausgeprägten Pole mehr, aber es gibt eben mehrere Pole. Das heißt, also es ist nicht so, dass der gesamte Schutz wirklich total verschwindet. Aber Sie haben vollkommen recht. Natürlich, wenn das Magnetfeld global schwächer ist, ist natürlich dieser Einfluss von der Sonne größer. Jetzt kann man aber sagen, vom Standpunkt der Biologie her, das war vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Denn dadurch ist natürlich Mutation auch aufgetreten. Nicht? Mutation, Chromosomensatz und so weiter verändert, also Genmutation. Und dadurch ist eben die Evolution wahrscheinlich des Lebens angetrieben worden. Ja, also von diesem Standpunkt her ist es wahrscheinlich das Beste, was überhaupt passieren konnte. Ich meine, natürlich, wenn es zu katastrophal ist, dann kommst du dann am Aussterben. Aber das ist offensichtlich nicht eingetreten und von dem her würde das, kann man das eher positiv sehen.
Und wann war zum Beispiel so eine Zeit, wo
das... Es hat, wie gesagt, 5 Perioden gegeben. Die erste Periode war vor ungefähr 540 Millionen Jahren, also das man halt kennt. Ne? Das ist wahrscheinlich früher auch Perioden gegeben. Und dann muss ich ein bisschen passen, ich glaube vor 400 Millionen Jahren war eine weitere Periode, vor 230 Millionen da muss es ungefähr so vor 100 Millionen gewesen sein und die letzte war eben vor 65 Millionen Jahren.
Also die Exodus quasi.
Also genau, also wo es ja.
Aber die Frage, ich weiß nicht, ging es dorthin? Also die Frage ist sozusagen, wie oft dreht sich das oder
also, wie oft das weiß man überhaupt nicht. Das ist eher ein chaotischer Prozess. Zeitraum würde ich sagen, einige 10.000 Jahre bis einige 100.000 Jahre.
Also kann man extrapolieren, wenn es wieder so sein wird.
Ja, Sie wissen, Statistik ist so eine Sache. Nicht? Also rein statistisch gesehen sind wir jetzt auch wieder überfällig für einen Asteroideneinschlag. Nicht? Also das passiert einige, alle paar Millionen Jahre oder alle paar 10 Millionen Jahre. Nicht? Also, aber. Okay.
Gibt es noch Fragen?
Ja. Das ist ein bisschen eine pointierte Frage, aber wie geht es einem Wissenschaftler, der sich mit der Sonne so beschäftigt? Die Sonne hat natürlich enormen Einfluss auf die Erde, dass in so vielen Köpfen der Mond seine Bedeutung hat für das Wachstum, fürs Anbauen. In erster Linie ist aber die Sonne wichtig. Und wenn ich aber jetzt so die Ausführungen höre, dann höre ich immer die Sonne, das sind die ganzen Auswirkungen, die Technik, die Satelliten und der Mensch kommt gar nicht so richtig vor. Also wir leisten ja mehr oder weniger Forschung den Leuten, dass der Mond seine große Bedeutung gewinnt, oder?
Na gut, der Mond hat natürlich auf der einen Seite schon eine größere Bedeutung auf die Erde als die Sonne. Also wenn man das jetzt vom Standpunkt zum Beispiel Gezeitenwirkung nimmt, nicht aufgrund seiner Nähe. Nicht? Der Mond ist zwar von der Masse her unbedeutend im Vergleich zur Sonne, aber aufgrund seiner Nähe ist natürlich diese Bedeutung wesentlich größer. Nicht? Das ist ungefähr der doppelte Einfluss des Mondes auf die Erde als die Sonne, weil eben die Nähe gegeben ist. Nicht? Was natürlich jetzt Einflüsse von diesen ganzen Aktivitäten der Sonne auf, sagen wir mal, biologische Systeme anbelangt, da muss ich sagen, wissen wir eigentlich gar nichts. Das ist halt so ein Grenzbereich, da gibt es so viele andere Einflüsse, wahrscheinlich werden sie da sein, aber wie sie das jetzt von anderen Einflüssen trennen können, das würde ich halt mit großer Vorsicht genießen. sind ja auch diese ganzen Studien, Wachstum von Bäumen und so bei Vollmond und Neumond und so weiter. Das ist alles, also Statistik kann man in vielen Richtungen betreiben, sage ich immer. Nicht? Also das würde ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also
ich würde der Sonne mehr Bedeutung beimessen.
Ja, ja, sicherlich, ist klar. Nicht? Aber wie gesagt, jetzt genauso sagen, ja, es ist schwer, das zu trennen. Sagen wir mal so. Da hat es ja allerhand Untersuchungen gegeben. Also wenn Sie das wollen, können Sie auch die Wechselkurse des oder den Goldkurs können Sie mit Sonnenaktivität irgendwie korrelieren. Also irgendeine Korrelation werden Sie immer finden. Sie werden wahrscheinlich auch finden, dass dieser Balken hier irgendwie nach irgendwelchen Sternen ausgerichtet ist. Ist auch ganz klar. Nicht? Ich meine, also man findet immer etwas, wenn man etwas sucht. Nicht? Das ist
genau. Hier vorne noch eine Frage.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, bedingt durch die Umlaufbahn der Erde,
ja.
Im Sommer auf der Südhalbkugel, die ist ja in Sonnennähe, während bei uns der Sommer in Sonnenferne ist, gibt es da einen Einfluss?
Ja, oder? Wir sind in der glücklichen Lage, dass das Sommerhalbjahr etwas länger ist als das Winterhalbjahr.
Das ist richtig. Ja.
Das ist eigentlich der Haupteinfluss, ich meine, ansonsten klimatisch,
aber
glaube ich,
ist das die
spielt sich das,
zu gering, dass das
nein, glaube ich, also das ist eher nicht so wichtig.
Kann
ja. Das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Ja.
Aber wir haben den längeren Sommer.
Wir haben den längeren Sommer, genau. Kürzeren Winter. Ich glaube, dass da mehr, also was natürlich ganz wichtig ist, ist die Verteilung der Land- und Wassermassen. Die ist im Süden natürlich ein bisschen anders. Ja, ja, da haben wir im Norden natürlich das riesige Asien und so weiter. Nicht? Also ich glaube, dass das viel mehr Meeresströmungen und diese ganzen Sachen eine Rolle spielen.
Ja, Jovanna, dann frage ich.
Ja. Sie haben viel darüber gesprochen, dass der Einfluss der Sonne auf unsere technologische Infrastruktur und damit eigentlich auf einen großen Teil des Lebens in der zivilisierten, in der westlich zivilisierten Welt sehr groß ist. Mich würde interessieren, bildet sich diese Bedeutung der Sonne für die technologische Infrastruktur, von der wir so abhängig sind, auch im Interesse an der Forschung über die Sonne ab? Das heißt,
ja.
In Forschungsgeldern, in Finanzierung dieser Forschung,
ja,
durch die Industrie zum Beispiel?
Ist völlig richtig, ja. Also es gibt eben mehrere von diesen sogenannten Space Weather Centers. Also es hat eben, die NASA betreibt natürlich das sehr intensiv, Militär natürlich. Ich meine, das hat begonnen mit dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist erkannt worden, also mit Radar und solchen Methoden, begonnen hat zu operieren, Funkverkehr mit Flugzeugen und so, nicht, hat man erkannt, dass es da eben einen Einfluss von der Sonne gibt. Und deshalb sind zum Beispiel im mitteleuropäischen Raum mehrere Sonnenobservatoren gebaut worden, damals eben von den Deutschen, zum Beispiel eben auch das Sonnenobservatorium auf der Kanzelhöhe in Kärnten. Nicht? Um eben hier das genau studieren zu können, diesen Einfluss der Sonnenaktivität auf Funkverkehr zum Beispiel. Nicht? Also wenn Sie so wollen, geht das schon darauf zurück und natürlich heute, jede Nation, die Weltraumfahrt betreibt, ist natürlich interessiert daran. Die NASA hat derartige Zentren, die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, betreibt ein Space Weather Center. Natürlich, was wir einmal gehofft haben, das hat sie mehr oder minder zerschlagen, also dass man vielleicht diese Daten auch irgendwie verkaufen, unter Anführungszeichen, kann. Also verkaufen können sie in der Wissenschaft eigentlich nichts. Ne? Das ist nicht der Fall, aber das ist alles untereinander natürlich vernetzt und es ist natürlich ein großes Interesse da. Nicht? Und jetzt auch im Zuge der Klimaforschung, wo man halt wirklich wissen möchte, um welche Beträge ändert sich jetzt wirklich die Einstrahlung der Sonne im Laufe eines Aktivitätszyklus. Und das kann man eben erst seit der Weltraumfahrt, seit Weltraummissionen genau messen.
Warum ist die Sonne kein durchschnittlicher Stern?
Bitte?
Warum ist die Sonne kein durchschnittlicher
Stern? Naja, weil man sagen kann, also wenn Sie die Verteilung der Sterne sich ansehen, zum Beispiel hinsichtlich der Masse, dann kann man sagen, dass ungefähr so 15% aller Sterne ungefähr im Bereich einer Sonnenmasse sind. Es gibt viel mehr Sterne, die also von der Masse her kleiner sind als die Sonne. Und wenige, die also massereicher sind. Und so könnte man sagen, ist die Sonne eher nicht so unbedingt. Aber wenn man es grob nimmt, natürlich, kann man natürlich auch sagen, ist ein Durchschnittsstern.
Die 100 Mal mal kleiner sind und es gibt auch Sterne, die 100 mal größer sind.
Also ja.
Ich sehe sie schon sehr durchschnittlich.
Ja, das ist, da muss man aufpassen, da gibt es ein Gewicht. Ne? Es gibt viele, viele Sterne, die eben kleiner sind und es gibt wenige Sterne, die größer sind. Also wenn man nur die Größe sieht, dann ist man natürlich eben genau im Mittel, das stimmt schon. Nicht? Aber wenn man jetzt das mit der Anzahl der Sterne korreliert, die eben kleiner sind, also von der Masse her kleiner sind, und mit, von der Masse her größer sind, dann würde die Sonne also eher zu den wenigeren gehören.
Wie klein dürfte die Sonne sein, um eine Sonne zu sein?
Wie klein? Ja, das ist die Frage natürlich jetzt. Wie klein kann ein Stern überhaupt sein, um im Inneren noch Kernfusion in Gang zu halten? Ne? Das ist die Energiequelle der Sonne. Ja, da nimmt man so ungefähr an, so ungefähr so 8% der Masse, also ungefähr ein Zehntel der Sonnenmasse. Darunter spricht man dann von einem braunen Zwerg. Das ist also ein Objekt, das also kurzfristig einmal vielleicht eine Kernfusion in Gang gehalten hat, aber eben nicht dauernd. Und noch weniger, dann sind wir eben bei den Planeten praktisch. Also grob gesagt ungefähr ein Zehntel der Masse.
Gibt es noch Fragen seitens des Publikums? Dann würde ich sagen, können wir in den informellen Teil des Abends übergehen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen für Ihre Antworten. Danke. Genau.